Gelobt sei der Name des Herrn. Möchten wir wirklich nur Jesus gefallen? Möchten wir wirklich seine Stimme hören? Der Herr möge uns helfen, diesen Wunsch wirklich zu verinnerlichen und zu haben, weil ich glaube, mehr denn je, dass Gott bereit ist, uns zu leiten, dass Jesus bereit ist, zu uns zu sprechen, vorausgesetzt, dass wir bereit sind zu hören und auf ihn einzugehen und auch das zu tun, was er von uns möchte. Jesus sprach zu den Menschen, als er hier auf Erden war, und eine seiner liebsten Methoden, mit den Leuten zu sprechen und spirituelle Wahrheiten klarzustellen, waren seine Gleichnisse. Die Gleichnisse waren einerseits Wegweiser für die, die ehrliche Sucher sind, aber andererseits haben sie für Verrätselung gesorgt, für diejenigen, die einfach nur Spötter waren. Damit die Wahrheiten Gottes nicht für die weisen Menschen, für die Intellektuellen, für die sogenannten Blitzkneißer da sind, sondern die Wahrheiten Gottes für die offengelegt werden, die ein ehrliches, suchendes Herz vor Gott haben. Ich glaube, dass bis zum heutigen Tage und auch für uns, die schon Christus kennen, das eine grundlegende Sache ist. Wenn wir als Christen aufhören, ein ehrliches, demütiges Herz vor Jesus zu haben, egal wie viele Erfahrungen wir mit Gott gemacht haben, egal wie viele Jahre lang wir die Schriften verstanden haben, wir gehen in einen Nebel hinein. Wir gehen in eine Routine hinein. Und das Teuflische an dieser Routine ist, dass wir uns dennoch sehr selbstsicher sind und Kapitäne unserer eigenen Schiffe glauben. Aber wenn die falsche Richtung segeln und eigentlich blind und stumm und taub geworden sind für die Dinge Gottes. Ich möchte heute Abend ganz kurz über ein ganz kurzes Zeugnis, Gleichnis reden, das Jesus gesprochen hat, eines der kürzesten überhaupt, aber das so viel tiefe Essenz hat. In Matthäus Evangelium kommt diese Aussage, diese Phrase, das Reich Gottes oder Împărăția lui Dumnezeu 30 Mal vor. In 7 Gleichnissen zeigt uns Matthäus Gleichnisse Jesu Christi über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht so, dass man es wie ein Mathematikbuch auflösen kann. Das Reich Gottes kann man nicht erklären mit menschlicher Philosophie, aber Jesus hat Gleichnisse verwendet, um es uns näher zu bringen. Und ganz interessant bei diesen Gleichnissen ist, sie sprechen nicht theoretisch und zeigen das Reich Gottes geografisch dar, sondern sie sprechen ganz praktisch, wie wir Menschen das Reich Gottes suchen und finden können. Das Reich Gottes, stellt Jesus Christus ganz klar, ist kein physischer Ort. Ist nicht irgendwo eine geografische Zone, wo man mit Wegweisern und Koordinaten hinkommt, sondern das Reich Gottes ist der Ort, wo Gott herrscht. Lukas spricht über das Reich Gottes, das in uns ist. Aber ein Kapitel später spricht er über das Reich Gottes, das kommen wird. Wir sind schon im Reich Gottes und dennoch warten wir auf das Reich Gottes, weil wenn Gott in uns herrscht, dann ist das Reich Gottes schon unter uns, in uns. Dennoch glauben wir, dass eines Tages das Reich Gottes in seiner materiellen Form in der neuen Dimension kommen wird. Bis dahin muss das Reich Gottes in uns wachsen. Und der Herr möge uns hierzu helfen. Und hier ein kurzes Gleichnis aus Matthäus Kapitel 13, das uns heute helfen soll, das Reich Gottes einmal mehr kennenzulernen. 2 kurze Sätze. Es sind eigentlich in 2 Verse 2 Gleichnisse, die eigentlich denselben Ausgangspunkt und selbe Ausschlagskraft haben. Und dennoch will ich nur eins lesen. Matthäus 13 mit Vers 14. Wiederum gleicht das Reich der Himmel oder das Himmelsreich einem verborgenen Schatz im Acker. Denn ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Amen. Ich weiß nicht, was diesen Mann damals hintrieb. Aber ich weiß, dass in einem Israel, das von vielen Kriegen bewegt wurde, ich weiß, damals zur Zeit der Richter, wo Gideon sogar den Weizen in der Höhle versteckte, dass in einer solchen Zeit die Menschen ihre Schätze niemals im Haus hielten und schon gar nicht bei der Bank. sondern wenn jemand Schatz oder Reichtümer hatte, dann vergrub er sie irgendwo am Land, am besten in einem Acker, damit sie dort wiedergefunden werden. Und so geschah es vielleicht manchmal, dass ein reicher Mann seinen Schatz vergrub, aber dann vielleicht im Krieg oder in der Revolte der Makkabäer oder welche auch immer sie erwischten, ums Leben kam und dieser Schatz verborgen blieb. Ein Mann vielleicht war ein Tagelöhner, der auf einem Acker arbeitete, der nicht ihm gehörte. Verwendet Jesus Christus, um zu zeigen, dass dieser Mann vielleicht wollte einen Baum pflanzen oder er wollte vielleicht einfach eine Grube bauen, wo sich das Wasser nach dem strömenden Regen abziehen kann vom Acker. Er wollte einfach arbeiten und ist auf etwas Hartem gestoßen. Und siehe da, es war etwas, was er nicht erwartet hat, ein Schatz. Ein unermesslicher Wert, den er nicht erwartet hätte zu finden. Ein Schatz, wo er radikal sah, dass das sein Leben ändern kann. Wahrscheinlich aus Angst, dass jemand ihm Konkurrenz machen kann oder aus Angst, dass jemand finden kann, versteckte er ihn zugleich. Und voller Freude, vielleicht schon Pläne schmiedend, was er tun wird mit diesem Reichtum, diesem Schatz, ging er und tat etwas, was wahrscheinlich seine Verwandten, seine Familie und vielleicht auch die Leute in der Ortschaft verblüffte und vielleicht auch dazu brachte, ihn als verrückt darzustellen. Er verkaufte alles. Das alles verkaufte, um diesen Acker zu erwerben, zeigt mir, dass er nicht sehr wohlhabend war, weil sein gesamter Besitz hatte den Wert dieses Ackers. Er tat es aber, weil in seinem Kopf, in seinem Innersten war er voller Freude bewegt, weil er wusste, was in einem Acker, der so gewöhnlich ist, sich verbarg, etwas total Ungewöhnliches. Und er ging und er verkaufte alles, was er hatte, und er kaufte diesen Acker. Und mit diesem Acker kaufte er auch den Schatz, der dort war, und sein Leben veränderte sich. Und Jesus verwendet dieses einfache Gleichnis, das sogar ein Kind verstand und vielleicht auch die Kinder abenteuerlich damals im Kopf hatten, um zu zeigen, wie das Reich Gottes ist. Und er vergleicht das Reich Gottes, das Himmelsreich, mit diesem Schatz, der verborgen im Acker ist. Und möchte uns Menschen sagen, welche Einstellung wir haben müssen, um dieses Reich Gottes zu erwerben. Ich sehe diesen Mann, dass er diesen Schatz fand und nachdem er ihn fand, ihn verbarg. Ich verstehe daraus, dass Jesus uns seine Wahrheit heute mitteilen möchte, und zwar, dass die Angelegenheit des Himmelsreiches, die Angelegenheit des Reiches Gottes eine ganz, ganz persönliche ist. Aber sie bringt uns dennoch in Gemeinschaft. Aber grundlegend, grundsätzlich ist die Angelegenheit des Reiches Gottes, des Himmelreiches, eine ganz persönliche Angelegenheit. Als Jesus über Johannes dem Täufer sprach, sagt er, dass das Reich Gottes diejenigen an sich reißen, die es mit Gewalt tun. Apostel Paulus spricht über die Siegeskrone, über das Heil, über das Himmelsreich, wie über einen athletischen Lauf, wo es nur einen Sieger geben kann. Er möchte damit nicht sagen, weder Jesus noch er, dass nur einer in den Himmel kommt oder dass wir brutal miteinander umgehen müssen und ins Himmelsreich nur mit Ellbogentechnik hineinkommen. Es ist Platz für alle. Aber dennoch empfangen nur all diejenigen das Reich Gottes und treten dort hinein, die kämpfen wie ums Überleben. Die verstehen, dass man sich hingeben muss, dass es keinen zweiten Platz gibt, dass es kein kümmert sich jemand um mich, warte, vielleicht trägt mich ja jemand hinein, vielleicht gewinnt jemand den Schatz und teilt ihn mit mir. Nein, ich muss Hand anlegen, ich muss es an mich reißen. Es geht um meine Ewigkeit, es geht um mein Leben. In diesem Moment vergisst dieser Mann auf jeden anderen und sagt, ich muss ihn verstecken, ich muss ihn zu mir reißen, ich muss ihn unbedingt erwerben. Ein gewisser Egoismus, ein gewisses ehrgeizige Trachten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mit der Zeit so leicht verlieren. Etwas, was wir oft in unserem Hinterkopf haben und nicht verbalisieren, dass wir glauben, dass wir ins Himmelreich hineingetragen werden. Dass wir vielleicht die Erwartung haben, dass uns eine Familie, dass uns eine Gemeinde, dass eine Gemeinschaft hineinträgt und wir irgendwie so passiv daran Anteil haben können. Aus diesem Gleichnis verstehe ich, dass Jesus uns ganz klar sagen möchte, wer das Himmelreich ergreifen möchte, muss es an sich reißen. Muss radikale Maßnahmen setzen, muss die Verantwortung annehmen und die Chance nutzen. Dieser Mann vertröstete sich nicht, warte, vielleicht findet es ja keiner und vielleicht ergibt sich irgendwie, dass ich irgendwie den Acker so bekomme. Vielleicht kommt es, nein, er hat radikale Maßnahmen gesetzt, er hat die Chance gepackt, er hat Hand angelegt und er hat es begraben, um sicherzustellen, dass es für ihn erhalten bleibt. Wir vertrösten uns so leicht und sagen, Jesus hat alles für mich gemacht. Er hat bezahlt für mich, er hat seinen Teil getan. Und wir glauben, wir werden hineingetragen mit einem passiven Zustand. Ich möchte sagen, dass Jesus uns genau das Gegenteil beweist. Nein, nein, nein. Diejenigen, die Anteil haben wollen an dem Reich Gottes, müssen drauf springen, müssen die Chance radikal ergreifen, müssen aus dem das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit machen und alles, was in ihrer Gewalt steht, tun, um es an sich zu nehmen. In diesem Moment konnte der Mann nichts tun, aber er hat es begraben und hat die Chance genommen. Was tust du? Was tust du aktiv? Wie suchst du aktiv das Reich Gottes? Was tust du? Diese Frage nehme ich mit von diesem Gleichnis. Aber nicht nur das, dieser Mann, nachdem er es versteckt hat, sehen wir, dass er voller Freude darüber, dass er es gefunden hat, hinging. Er ging weg voller Freude. Und ich sehe hier eine zweite Sache, die mich persönlich bewegt hat bei diesem Gleichnis, die ich für mich mitnehmen möchte. Und zwar die Tatsache, dass das Reich Gottes Freude hervorruft. Wir haben zuerst gesagt, dass die Angelegenheit des Reiches Gottes sehr persönlich ist, aber dennoch uns dann in die Gemeinschaft führt und wir gemeinsam uns freuen, wenn wir sie haben. Aber das Reich Gottes ruft auch Freude hervor, die dennoch für die Außenstehenden unverständlich bleibt. Ich stelle mir den Mann vor, vielleicht mit einem großen Grinser von seinem Tagelöhnerarbeit zurückkommen. Er kommt zurück und die Leute dachten, Mensch, was ist mit dir los? Du warst den ganzen Tag in der Sonne, du hast gerackert für ein paar Denar, für einen Hungerslohn und du kommst voller Freude und voller Begeisterung zurück. Du hast einen Hitzeschlag wahrscheinlich. Du hast zu wenig getrunken. Was in dieser Freude? Aber tief in ihm hat er gewusst, dass er etwas unheimlich Wertvolles gefunden hat. Und das rief Freude heraus. Ich möchte dir sagen, dass wenn du glaubst und sagst, dass du Christ bist und dass du Christus gefunden hast, aber du keine Freude darüber hast, du vielleicht erstens nicht den Schatz des Himmels gefunden hast oder dir des Wertes nicht bewusst bist. Weil das, was Freude hervorgerufen hat in diesem Menschen, war, dass er den Wert dieses Schatzes erkannt hat. Er hat nicht nur einen einfachen Acker gesehen. Er hat einen Schatz gesehen, der einen unheimlichen Wert hat. Er hat sich unheimlich darüber gefreut, und hat diese Freude anscheinend hinausstrahlen lassen. Es ist eine Sache der Perspektive. Und ich glaube, dass die Gesellschaft und die Zeit, in der wir leben, uns auch Christen so leicht verblendet, dass wir keine wahre Freude mehr an dem Reich Gottes haben, dass wir keine wahre Freude an dem Himmelreich mehr haben, weil unsere Wertvorstellung verändert und verzerrt wurde. Wir freuen uns oft mehr über eine Gehaltserhöhung als über die Freude, dass wir Gottes Kinder sind und die Gnade in Jesus Christus haben. Menschen kommen zum Punkt, dass sie sich über eine materielle Verwirklichung mehr freuen als über die Gemeinschaft mit Gott. Ich frage mich immer im Laufe der Woche, wenn die Woche so voll ist und ich ertappe mich sehr gern bei diesen Gedanken, wo ich beladen bin. Was gibt mir Freude, weiterzugehen? Für manche ist die größte Freude, dass wieder Feiertag ist und Montag ist frei. Yes. Das gibt mir Freude, die Woche zu arbeiten, meine 40 plus Stunden durchzuarbeiten, weil langes Wochenende wartet. Ja, und das ist Urlaub, Urlaubsgeld. Und so weiter und so fort. Es sind keine schlechten Sachen. Aber ich spreche über, über das Verhältnis. Wenn das Reich Gottes in uns keine Freude bringt, dann will ich euch sagen, dass uns auch die Kraft fehlen wird, das zu tun, was der Mensch als nächstes tat. Weil die Freude war die Antriebskraft in ihm, die ihn motiviert hat, etwas Radikales zu tun. Und die Bibel sagt uns im Alten Testament, als die Gemeinde, als die Christen, als die Gemeinde Israels zurück aus der Verbannung aus Babylon kam, das war ein prophetisches Wort, das ihnen sagt, dass die Freude im Herrn ihre Stärke sein wird. Wenn die Freude im Herrn, wenn die Freude an dem Heil Gottes nicht in uns ist, dann wird es uns an Antriebskraft fehlen, den Weg bis zum Schluss zu gehen. Denn das Reich Gottes kostet uns alles. Und dennoch machen wir keinen Verlust. Und genau das verstand dieser Mann. Er ging und er verkaufte alles, was er hatte. Er verkaufte alles, was er hatte. Ich glaube, er blieb für einen Moment lang obdachlos. Er verkaufte alles, was er hatte, und mit dem Geld ging er und kaufte diesen Acker, wo die Menschen sagten, du bist verrückt, du kaufst etwas Sinnloses, du kaufst etwas, was kaum einen Wert hat, du verkaufst ein Hab und Gut, was du geerbt hast, was du gesammelt hast, was du schwer errackert hast, du verkaufst das für nichts. Aber die Freude, die genährt wurde durch eine gesunde Wertvorstellung, dass dieser Schatz mehr wert ist als alles, was er hatte, brachte ihn dazu, alles zu verkaufen, bereit zu sein, alles aufzugeben. Er wusste an dem Tag, dass er kein Opfer bringt. Er wusste, dass er eigentlich nichts opfert. Du opferst etwas, wenn du nichts bekommst oder etwas viel Minderwertigeres bekommst als das, was du eigentlich hast und aufgibst. Aber dieser Mann gab alles auf, was er hatte, im klaren Bewusstsein, im rationellen Investitionsdenken, dass das, was er kauft, vielfach, vielfach wertvoller ist als alles, was er hat. Er machte keinen Verlust. Er gewann eigentlich. Menschen, die das Reich Gottes verstehen, Menschen, die bereit sind, die Chance zu ergreifen, Menschen, die die Augen geöffnet haben und die Augen geöffnet bekommen, um den wahren Wert zu sehen und sich darüber freuen, was für eine Gnade wir in Christus empfangen, für die ist es kein Opfer, alles aufzugeben, um sich Christus hinzugeben. Es ist ein vielfacher Gewinn, das, was uns Christus geben kann. Ich sehe oft Menschen und ich sehe oft Leute unter uns, wenn es dazu kommt, dass sie dem Reich Gottes näher kommen und sie langsam verstehen, was Gott von ihnen möchte, dass sie ihr Leben aufgeben, dass sie Freundschaften aufgeben, dass sie Sünden aufgeben, dann kommen sie in eine gewisse Waage. Und sie kommen ins Wanken und sie denken und sie überlegen und sie wiegen ab und sie überlegen. Und manche sagen, ich warte noch ein bisschen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob es wirklich die Investition wert ist, anders gesagt. Ich möchte sagen, dass diese Menschen, oder wenn du in dieser Situation bist, dass du noch überlegst, ob es wert ist, für Christus etwas aufzugeben. Ich will dir sagen, du verstehst noch nicht den Wert, die Dimension dessen, was Gott uns gibt, durch Christus, wenn wir bereit sind. Es geht nicht darum, dass wir das Heil erkaufen, dass wir mit Geld oder Hab und Gutes erkaufen, aber es geht darum, dass wir etwas aufgeben müssen. Es geht darum, dass wir alles aufgeben müssen, was wir hier und jetzt haben, um Christus zu gewinnen. Und Paulus selber sagt voller Freude, dass er als Dreck, als Schaden alles erachtet, was er hatte, für den Gewinn, den er in Christus hatte. Und er war bereit, alles aufzugeben. Alles, was er erreicht hatte, all seine Ehre, all seinen Ruhm. Überlegt euch, ein Mensch, der gut angesehen wurde, nicht nur von einer Familie, nicht nur von einer Sippe, sondern von einer ganzen Stadt und Nation. Ein Mensch, der einen guten Ruf hatte, eine Zukunft, eine Bildung. Er gibt auf und nimmt stattdessen Spott, Steine, die um die Ohren fliegen, Peitschenhiebe, Verfolgung und dann auch Gefängnis, Hohn und später auch Tod. Weil er hatte vor Augen ein wahres Werteverhältnis. Oh, wenn wir verstehen würden, was diese zwei kurzen Sätze uns sagen, dann würden wir uns nicht mehr als Märtyrer sehen. Oh, der Herr verlangt von mir, dass ich das aufgebe. Was für ein großes Opfer ich bringe. Das große Opfer, das gebracht wurde, war Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und alles, was ich, Ruben, aufgeben würde, um Christus zu gewinnen, um das Reich Gottes zu gewinnen, ist nicht ein Opfer, ist ein Gewinn. Ich gebe ein paar Groschen und ich empfange einen großen, großen Goldnugget. Ich gebe weniger auf und bekomme ganz, ganz viel. Und wenn etwas mein Gebet heute Abend ist, ist, dass der Herr uns allen die Augen öffnen möge. Denen, die vielleicht ungläubig sind und hier heute sind, Jugendlichen, die in der Gemeinde aufwachsen und das Reich Gottes auf einen Gottesdienst limitieren, mit ein paar Proben, mit ein paar Orchesterliedern oder Chorliedern, mit ein bisschen Gemeindegebet. Ich bete, dass der Herr ihnen die Augen öffnet, das Reich Gottes zu verstehen, die Dimension zu sehen und zu sehen, dass die Lumpen und der Dreck und die Splitter dieser Welt nicht wert sind, an ihnen festzuhalten und sie einzutauschen gegen das Reich Gottes. Und für uns, liebe Gemeinde, bitte ich, dass der Herr uns aufweckt, weil wir schlafen so leicht und so schnell ein. Wir leiden so schnell an Myopie und verlieren die Freude am Reich Gottes. Versuchen uns mit ein bisschen Süßes dieser Welt zu vertrösten, wobei uns der Herr seinen Sieg und seine Freude geben möchte. Augustinus und die Kirchenväter sagten bezüglich diesem Gleichnis, dass der Schatz Jesus Christus ist. Für ihn lohnt es sich, alles zurückzulassen. Welt, für manche hieß es auch Geschäfte, für manche unserer Vorfahren hieß es Familie, manchmal Ehepartner, die er nicht akzeptierten. Für manche hieß es Freiheit. Für manche hieß es sogar das physische Leben selbst. Weil sie hatten etwas vor Augen. Es war der Schatz. Es war Christus. Und für ihn lohnt es sich, alles aufzugeben. Lass uns nicht mehr deprimiert sein. Lass uns nicht mehr traurig sein. Lass uns die Augen auf Christus richten. Den wahren Schatz. Und zu wissen, egal wie viel wir in dieser Welt für Gott aufgeben, wir verlieren nichts. Alles, was du aufgibst in dieser Welt für Christus, will ich dir sagen, bekommst du tausendfach zurück. Er ist unser Schatz, der versteckt ist, leider vor der gesamten Menschheit, leider vor vielen Menschen, die sich auch Christen nennen, aber der offenbar wird all denen, die bereit sind, die Werte Gottes anzunehmen, die bereit sind, die Chance zu ergreifen, die bereit sind, sich über die wahren Dinge und die wahren Werte zu freuen und anschließend bereit sind, alles aufzugeben, um das an sich zu nehmen, was wirklich Wert hat. Der Herr segne uns. Der Herr segne uns mit einem offenen Herzen. Und für alle, die nicht kennen, lade ich ein, begebt euch auf Schatzsuche. Begebt euch auf Schatzsuche. Und den ehrlichen Finder, sagt, den ehrlichen Sucher, sagt die Bibel, denen offenbart sich Jesus Christus und lässt sich finden. Der Herr segne uns. Amen.